Eines unserer Principles, die wir in der Firma etabliert haben, ist zum Beispiel Mission First, Ego Last. Es geht also nicht um die Einzelpersonen, sondern wir wollen unsere Mission, also unsere Vision auch als Firma, dass wir mit Refurbished-Produkten die Welt zu einem nachhaltigeren Ort gestalten. Die muss immer über den persönlichen Interessen stehen. Das heißt im Endeffekt, es muss das Beste für die Firma sein und nicht das Beste für die Einzelpersonen.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema in dieser Folge, Lernen von Gründern, Teamaufbau, neue Märkte und Investoren mit dem Co-Founder von Refurbed, Kilian Kaminski. Und hier ist euer Host und für Gründer Chefredakteur René Klein.
Hi, schön, dass ihr wieder da seid beim Podcast von fürgründer.de. Die Tipps von erfahrenen Gründern und Gründerinnen können enorm hilfreich sein. Deshalb ist in dieser Folge Kilian Kaminski, Co-Founder von Refurbed, zu Gast. Gegründet 2017 hat Refurbed bereits rund 300 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und im vergangenen Jahr eine Series C-Finanzierung von über 50 Millionen Euro abgeschlossen. Neben den Tipps, wie Startups erfolgreich Investoren gewinnen, werde ich mit Kilian vor allem über seine Erfahrung beim Teamaufbau, der Expansion in neue Märkte und bei der Produktentwicklung sprechen. Hi Kilian, schön, dass du zu Gast bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, René. Ich freue mich sehr, heute bei dir im Podcast zu sein.
Ein Podcast ist auch ein super Stichwort für die erste Frage. Du hast mal in einem anderen Podcast gesagt, dass ihr das Amazon für nachhaltigen Konsum sein wollt. Deshalb direkt zum Einstieg die Frage, was ist euer Geschäftsmodell?
Wir sind ein Online-Marktplatz und versuchen dementsprechend professionelle Refurbisher, die unsere Geräte wieder aufbereiten, mit Konsumentinnen und Konsumenten zu verknüpfen oder auch Unternehmen. Das heißt, wir haben ein B2C oder B2B-Geschäftsmodell und wir agieren in der Mitte als Marktplatz, also als Intermediär, der quasi beide Seiten vergleicht, aber sicherstellt, dass immer die Qualität die bestmögliche ist, dass wir sicherstellen, dass alle Kunden und Kunden eine super Erfahrung haben und gleichzeitig natürlich dafür einen Beitrag leisten, eine breite Auswahl für unsere Kunden und Kunden zu liefern und das mit dem nachhaltigen Zusatz, weil natürlich Refurbished-Produkte Teile der Kreislaufwirtschaft sind und dementsprechend auch besser für die Umwelt sind als der neue Kauf von einem Gerät. Mhm.
Kannst du vielleicht ganz kurz für all diejenigen, die bisher noch kein Refurbished-Produkt gekauft haben, erklären, was es genau bedeutet und was es vielleicht auch nicht bedeutet?
Sehr gerne. Die meisten Refurbished-Produkte kommen ursprünglich von großen Firmen. Also das heißt, wenn große Firmen zum Beispiel ihre Firmenhandys, Firmenlaptops ein, zwei Jahre nutzen, dann verkaufen sie diese am Ende dieser ein, zwei Jahre an einen Refurbisher. Der kriegt dann quasi eine große Kiste mit, sagen wir mal, 5.000 Handys, zum Beispiel Samsung oder Apple oder welche Marke man auch immer sich vorstellen möchte. Und diese Geräte werden dann von dem Refurbisher, also von unserem Partner, in bis zu 40 Schritten wieder aufbereitet. Angefangen von der klassischen Datenlöschung der Produkte, dann über den Test, welche Komponenten noch funktionieren oder welche Komponenten ausgetauscht werden müssen. Im Durchschnitt sind das übrigens nur zwei Komponenten, weil die meisten Ersatzteile von dem Gerät eigentlich perfekt funktionieren. Und dann wird es am Ende des Tages dann natürlich nochmal die neueste Software raufgeladen, wieder komplett aufbereitet, dass der äußere Zustand auch dementsprechend ist, wie er sein soll, und dann an den Kunden verkauft. Und der Vorteil für jeden Kunden oder jede Kundin ist, dass man halt ein 100% funktionierendes Gerät bekommt, was eine Garantie von mindestens einem Jahr hat und gleichzeitig aber auch was Gutes für die Umwelt tut und dabei noch Geld spart, indem man halt bis zu 40% zum Neukauf spart, was natürlich jetzt auch in der aktuellen Zeit der Inflation und der Thematiken mit der ganzen Finanzkrisen auch einen sehr großen Vorteil für viele Kunden gibt, die gerne nachhaltiger sein möchten, es sich aber vielleicht nicht sonst leisten können.
Mhm. Du hast schon ein paar Punkte jetzt angesprochen, aber wenn du nochmal zusammenfasst, was Refurbed aus deiner Sicht so besonders macht.
Das Besonderste ist, glaube ich, die Kombination aus Preisvorteil und Nachhaltigkeit, weil ich glaube, in der heutigen Zeit, wenn man sich alle möglichen nachhaltigen Produkte anguckt, egal ob es im Fashion-Bereich ist, egal ob es im Lebensmittelbereich und anderen Bereichen ist, kostet normalerweise die nachhaltige Alternative immer mehr Geld und bei uns kostet sie weniger und ist nachhaltiger. Und ich glaube, diese Kombination macht es super spannend, weil es immer mehr Leute gibt, die nachhaltiger sein möchten, aber viele Leute da durchaus ein Problem mit haben, dies leisten zu können. Und da möchten wir auch quasi vorangehen als ein Paradebeispiel dafür, dass man Nachhaltigkeit und den günstigeren Preis kombinieren kann und dass es nicht immer im Gegensatz stehen muss.
Mhm. Vielleicht kannst du uns auch kurz erklären, warum du damals Refurbed gegründet hast. Wie bist du da hingekommen? Was hat dich dazu bewegt?
Bevor ich Refurbed gegründet habe, war ich für 3 Jahre lang bei Amazon. Ich habe für Amazon im Marktplatz-Department gearbeitet. Das heißt, das war auch so mein erster Touchpoint zu dem Marktplatz-Geschäftsmodell. Gleichzeitig steht, glaube ich, Amazon nicht gerade immer so als Paradebeispiel für Nachhaltigkeit in der Presse oder auch allgemein, glaube ich, als ersten Gedanken, die man damit verknüpft. Ich hatte aber die Chance, innerhalb von Amazon das Refurbish-Programm von Amazon, das sogenannte Amazon Renewed-Programm, für Europa aufzubauen, also es aus den USA nach Europa zu bringen, und war total begeistert, dass die Refurbish-Produkte Teil unserer Zukunft sein müssen. Da war ich völlig überzeugt von, wie durch die genannten Vorteile des günstigeren Preises, der Garantie und der Nachhaltigkeit. Habe leider relativ schnell erkannt, dass bei Amazon der Fokus auf den Verkauf von Neuware liegt. Was war für mich sehr deprimierend, weil dementsprechend das Programm, was ich nun launchen sollte, eigentlich ja gar nicht für den Erfolg gemacht wurde, weil die strategische Entscheidung von Amazon eigentlich war, dass das Programm eher nur an diese Kunden adressiert werden soll, die proaktiv danach suchen, aber keine Kunden von dem Neukauf quasi konvertiert werden sollten zu dem Refurbished-Kauf. Und das hat eigentlich dann dazu geführt, dass mein jetziger Mitgründer Peter, mit dem ich gemeinsam in Shanghai studiert habe, sich mit dem Thema Refurbishment beschäftigt hat, weil er selbst in den USA mal Refurbished-Produkte kennengelernt hat. Und so haben wir dann beide zusammen irgendwie gesagt, das macht irgendwie super Sinn, wenn wir das gemeinsam aufziehen mit unserer beidigen Erfahrung. Und dann kam noch unser dritter Mitgründer, der Jürgen, dazu, das ist unser CTO, also der für das ganze Technische zuständig ist, dazu. Und mit unserer Expertise von uns dreien waren wir dann auch in der Lage, eigentlich ein wunderbares Gründerteam zu bilden, was die besten Skills für die jeweiligen Themengebiete hat, egal ob es nun der Bereich Refurbished Industriewissen und Sales ist, als auch das Thema Strategie und Marketing, wo Peter sehr stark ist, und dann halt Jürgen von der technischen Seite. Und das war dann, wo wir jetzt vor knapp 7,5 Jahren Refurb gegründet haben. Und ja, seitdem hat sich natürlich einiges entwickelt. Mhm.
Kannst du uns vielleicht noch kurz einen Eindruck geben, wie groß eure Plattform mittlerweile ist?
Gerne. Wir verkaufen mittlerweile mehrere Millionen Geräte pro Jahr. Das heißt, wir haben auch durchaus schon ein GMV, der jetzt langsam Richtung die Milliarde hingeht. Wir haben gerade kommuniziert, glaube ich, vom knappen Dreivierteljahr, dass wir seit dem Start der Firma 1 Milliarde GMV erreicht haben. Das heißt, das ist natürlich auch eine große Zahl, die wir quasi erlangt haben. Was aber für uns fast noch wichtiger ist, ist auch den Impact, den wir halt leisten auf die Umwelt in Bezug auf CO2-Emissionen, Elektroschrottreduzierung oder Wasserverbrauchreduzierung, weil das natürlich für uns auch extrem wichtige KPIs sind, da wir als Unternehmen auch die Firma gegründet haben, um wirklich einen Impact zu kreieren. Das heißt, eine wirkliche Kombination zu schaffen aus wirtschaftlichem Erfolg, aber gleichzeitig auch einen Impact, den wir generieren möchten, um wirklich einen Beitrag für eine bessere Welt leisten zu können mit unserem Geschäftsmodell.
Mhm. Hast du da eine Zahl, was ihr im Prinzip so an CO2 durch den Verkauf oder den Weiterverkauf oder Wiederverkauf von bereits produzierten Geräten statt Neukauf einspart?
Also wir haben zum Beispiel schon knapp 200 Millionen Kilogramm CO2 eingespart, seitdem wir gekauft haben, also knapp 200.000 Tonnen. Mhm. Das entspricht so dem Elektroverbrauch von ca. 30.000 Haushalten im Jahr, also schon eine ganze Menge. Im Elektroschrottbereich haben wir auch schon über 600.000 Kilogramm E-Waste quasi reduziert, was ungefähr eine Menge entspricht von 5 großen Boeing 747 Maschinen, also ungefähr so eine Größenordnung zu haben, also wirklich schon eine ganz, ganz große Masse, die wir da reduziert haben. Und wir haben tatsächlich auch schon knapp fast 100 Milliarden Liter Wasser reduziert, indem einfach refurbished Geräte gekauft wurden statt neue Geräte, weil natürlich der Produktion für die Produkte, aber auch für die Gewinnung der Rohstoffe sehr viel Wasser verbraucht wird. Und da haben wir jetzt schon ungefähr knapp 1 Million Ein-Personen-Haushalte pro Jahr reduziert, indem man sich halt entschieden hat, Refurbished-Geräte zu kaufen und neue Geräte.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Gut, dann lass uns jetzt tiefer einsteigen in die Themen, die ich auch schon genannt habe und wo du, glaube ich, ganz, ganz praktische Tipps und Hinweise geben kannst. Das Thema Teamaufbau. Ich hatte es ja eingangs schon gesagt, ihr habt mittlerweile mehrere hundert Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Was sind so deine Learnings aus so einer Skalierung des Teams? Wie schafft man das?
Da gibt es sicherlich hunderte von Tipps zu Learnings, die wir gesammelt haben. Wir haben natürlich leider auch nicht alles immer richtig gemacht, sondern mussten auch sehr viele Dinge lernen oder beziehungsweise auch aus Fehlern, die wir gemacht haben, lernen. Ich glaube, das Wichtigste ganz am Anfang vor allem ist es, dass man sich damit beschäftigt, dass es sehr wahrscheinlich oder eigentlich wahrscheinlich immer Leute gibt, die bessere Experten für gewisse Themengebiete sind als man selbst. Und das ist, glaube ich, vor allem, wenn man startet, ab einem gewissen Zeitpunkt eine große Herausforderung, weil das bedeutet, dass man muss jetzt gewisse Dinge selbst aus seiner eigenen Hand geben und die an Experten für gewisse Themengebiete weiterzureichen. Aber gleichzeitig ist es, glaube ich, einer der wichtigsten Faktoren, weil am Ende des Tages, wenn man Leute findet, die besser sind in etwas als man selber, dann wird sehr wahrscheinlich auch in diesem Bereich der Output besser. Und das hilft am Ende des Tages natürlich für die ganze Firma. Das ist, glaube ich, so der erste wichtige Kern, der super wichtig für uns war, das erste Team aufzubauen, die richtigen Experten zu finden, aber vor allem halt auch sehr hands-on-Personen zu finden, die wirklich bereit sind, auch selber Dinge zu lernen, selber Dinge auszuprobieren. Und wir haben auch sehr schnell versucht, eine sehr positive Fehlerkultur auch einzusetzen in die Firma, um mal sicherzustellen, dass wir auch Sachen möglichst schnell testen. Weil wir haben immer festgestellt, wenn man versucht, erstmal alles bestmöglich zu machen und die perfekte Lösung zu finden, dauert es oftmals viel zu lang und man läuft vielleicht komplett in eine falsche Richtung, als wenn man zum Beispiel sagt, wir probieren einfach mal was aus, wir machen mal so einen kleinen Test in einer kleinen Zielgruppe und nehmen direkt die Learnings, die wir finden in dem kurzen Zeitraum, um die Sachen zu verbessern. Also das sind so klassische A-B-Tests, wie wir sie immer nennen. Und bis heute tatsächlich ja fast wahrscheinlich 100 A-B-Tests parallel auf unserer Website haben, um möglichst viel Wissen in kleinen Ebenen zu sammeln und das dann immer weiter zu optimieren, um besser zu werden. Das sind, glaube ich, so die vor allem Start-Learnings, die wir explizit gewonnen haben.
Das Thema, jemanden zu finden, der schlauer oder erfahrener ist in einem bestimmten Bereich, ist sicherlich eine Komponente. Dann aber tatsächlich zu übergeben oder zu delegieren die Verantwortung und dann zu gucken, was passiert, beziehungsweise auch zu adjustieren. Ist sicher der zweite wichtige Schritt, der aber, glaube ich, sogar noch der viel schwierigere ist als der erste. Wie gehst du davor oder was hast du vielleicht auch über die Zeit gelernt, wie das vielleicht besser geht?
Der erste wichtigste Schritt ist, glaube ich, die Selbstreflexion. Also auch wirklich selber bewusst zu verstehen, dass es Leute gibt, die besser sind als man selber in den gewissen Dingen. Weil dann ist man, glaube ich, viel offener, auch die Bereitschaft zu haben, erstmal jemanden suchen, aber auch dann jemanden einzusetzen. Und ich habe, glaube ich, immer daran gelernt, genau zu überlegen, mit welchen Stärken kann ich diesen Personen dienen. Das ist vielleicht, oder das ist auch bis heutzutage noch der Fall, dass ich, glaube ich, sehr gut darin bin, ein Brainstorming-Partner zu sein, sehr gut, glaube ich, darin bin, das Big Picture irgendwie zu sehen und vor allem dann auch, wenn es jetzt zum Beispiel ein Experte im Bereich Supply ist oder im Bereich Marketing oder HR, sind die Personen wahrscheinlich viel besser in dem Thema drin, wie sie eine gewisse KPI optimieren oder wie sie vielleicht einen gewissen Prozess aufsetzen. Aber ich bin, glaube ich, ganz gut in der Lage, sie zu unterstützen, zu überlegen auch, ist dieser Prozess nicht nur der beste für das Department, sondern auch übergreifend über die Departments hinweg, vielleicht auf dem gesamten Sichtweise für die ganze Firma und da eine Guidance zu geben, challenging Fragen zu stellen, um wirklich auch das Bestmögliche rauszuholen. Und damit verändert sich, glaube ich, einfach auch ein bisschen die Art und Weise der Aufgaben, die man erfüllt, die Art und Weise der Fokussierung, die man als, in meinem Fall ist der, als Founder, aber auch als Manager, als Leader leisten muss, um am Ende des Tages das Bestmögliche für die Firma herauszuholen, weil das sollte das Ziel von jedem sein. Wir haben zum Beispiel auch eines unserer Principles, die wir in der Firma etabliert haben, ist zum Beispiel Mission First, Ego Last. Es geht also nicht um die Einzelpersonen, sondern wir wollen unsere Mission, also unsere Vision auch als Firma, dass wir mit Refurbish-Produkten die Welt zu einem nachhaltigeren Ort gestalten. Die muss immer über den persönlichen Interessen stehen. Das heißt im Endeffekt, es muss das Beste für die Firma sein und nicht das Beste für die Einzelpersonen. Und das haben wir, glaube ich, sehr früh schon als Founder-Team gelebt und auch sind so vorangegangen, dass sich halt auch in der ganzen Firma dementsprechend auch weiter so gelebt wird von den Kolleginnen und Kollegen.
Was passiert, wenn ihr seht, es wird eben nicht so gelebt? Ich mir vorstellen kann, das kann durchaus ja mal passiert sein. Ihr habt jemanden geholt, der vielleicht auf dem Papier auch relativ gut qualifiziert war und dann gab es aber genau so eine Punkte, wo eben nicht zuerst die Firma, sondern eben ja zuerst dann ich, meine Bedürfnisse und so weiter, meine Karriere. Wie geht ihr dann vor?
Grundsätzlich finden wir es immer wichtig, dass man klare Kommunikation betreibt. Wir leben zum Beispiel nach Radical Candor, also möglichst direktes und klares und auch gerne kritisches Feedback, weil wir auch in der Lage sein möchten, dass wir jedem eine Chance geben, sich zu entwickeln, zu verbessern. Ich glaube, bei gewissen Charaktereigenschaften ist es natürlich immer viel schwieriger, sich irgendwie etwas komplett zu verändern, als wenn es vielleicht nur darum geht, ein Skillset zu verbessern. Das heißt natürlich auch, dass wir zum Beispiel auch regelmäßige Feedbackrunden machen, sowohl im Format Manager zum Mitarbeiter, aber auch im Format 360-Grad-Feedbacks, das heißt wirklich auch die Peers drumherum Feedback geben, der Manager, aber auch die Direct, dass es auch eine Selbstreflexion gibt, ein Self-Assessment quasi der Person, um halt wirklich ein breites Bild zu bekommen. Und wie du richtig sagst, es müssen manchmal auch Maßnahmen ergriffen werden. Und wenn zum Beispiel man eine sehr egozentrische Person hat, die nicht die Mission der Firma als Priorität sieht, sondern vielleicht die persönliche politische Agenda als Priorität hat, in diesen Beispielen, die wir leider auch hatten, wir haben leider auch nicht 100% perfekt geheiert, mussten wir uns dann auch zum Teil von den Kolleginnen und Kollegen trennen, weil es dann nicht gepasst hat. Aber ich glaube, am Ende des Tages ist es dann auch oftmals so unangenehm, so manchmal auch schlimm, wie Kündigungsgespräche sind, oftmals aber auch besser für beide Seiten, weil zum Beispiel, wenn jemand gegen unsere Werte und Prinzipien verstößt, wird diese Person auch mit ganz vielen anderen Kolleginnen und Kollegen unglücklich sein oder es wird eine Unzufriedenheit zwischen den beiden Seiten herrschen. Und dann ist es oftmals vielleicht sogar besser, wenn man es bewusst direkt trennt für beide Seiten und nicht nur für die Firma. Und deshalb ist sicherlich auch ein Learning zum Beispiel, vielleicht auch früher Maßnahmen getroffen zu haben, wenn Personen nicht gepasst haben. Ich glaube, das hört man wahrscheinlich bei nahezu jedem. Ich habe selten irgendwo einen Podcast gehört, wo man gesagt hat, wir haben immer den richtigen Zeitpunkt zum Trennen von Mitarbeitern gefunden oder wo man beidseitig darüber gesprochen, dass man nicht mehr zusammenarbeiten sollte. Das ist dementsprechend auch ein Learning von uns gewesen. Aber wir versuchen es halt ja immer zu verbessern und auch immer zu unseren Werten und unseren Principles zu stehen, die wir haben.
Ja, ich glaube, es ist schon nachvollziehbar, ne? Wenn man sagt, naja, Mensch, lass uns mal schauen, vielleicht geben wir noch eine Chance und noch eine Chance. Und man möchte da im Prinzip ja auch versuchen, dass man gemeinsam zum Erfolg kommt. Aber tatsächlich, es ist oftmals so, wenn man dieses Gefühl gehabt hat oder schon relativ früh sieht, Mensch, hier geht irgendwas in die falsche Richtung. Es ist, glaube ich, sehr schwer, da so ein Turnaround hinzubekommen, gerade wenn es so grundlegende Dinge sind. Ich glaube, da kann man dann wirklich lieber früh die Reißleine ziehen, als dann nochmal dran festzuhalten und nochmal irgendwie eine Chance zu geben. Also gerade bei diesen ganzen oder bei diesen wirklich sehr essentiellen, wirklich Kernwerten, die man hat.
Da gebe ich 100% recht und das ist auf jeden Fall auch etwas, wo wir im Recruiting eigentlich im Screening schon sehr genau darauf achten, dass man mit unseren Principles und Werten auch übereinstimmt. Das heißt, natürlich sind auch die Interviewprozesse darauf ausgelegt, dass wir diese einzelnen, unsere Principles, unsere Werte auch quasi abtesten im Interviewprozess. Trotzdem, selbst egal wie gut man den Interviewprozess wahrscheinlich aufsetzt, 100%ige Transparenz und Sicherheit bekommt man nicht. Aber es ist natürlich auch etwas, was wir regelmäßig verbessern, regelmäßig auch Retros machen und wieder daran arbeiten, dass wir uns konstant besser werden, konstant verbessern, um uns möglichst nah an den optimalen Punkt heranzutasten.
Du hattest ein Principle ja schon genannt, Mission First, Ego Last. Was habt ihr noch an Principles, die für euch unumstößlich sind?
Ja, also wir haben quasi 9 Stück. Die sind in 4 verschiedenen Kategorien beinhaltet. Einmal im Thema Entrepreneurship. Das ist, wie gesagt, the mission is the mission. Dann das andere ist assume responsibility. Also dass wir einen großen Wert darauf legen, dass die Leute auch ihre Verantwortung in die Hand nehmen und sie auch übernehmen. Dann das Thema growth. Da sind 2 Bereiche. Einmal das Thema strive for growth. Also es geht vor allem darum, dass man als Kollege und Kollegin bei uns auch wirklich bereit sein sollte, sich persönlich weiterzuentwickeln, aber auch selber weiterzuentwickeln. Also wirklich diese Bereitschaft hat, auch zu wachsen und was Neues zu lernen. Dann ist es iterate, iterate, iterate. Weil wir sind davon überzeugt, dass man ist nie perfekt. Man wird auch wahrscheinlich nie die perfekte Lösung finden. Das heißt, man sollte immer daran arbeiten, Dinge noch irgendwie zu verbessern, noch irgendwie 1 Prozentpunkt besser zu werden, was Besseres rauszubekommen. Das ist ein großer Fokus. Dann die nächsten sind im Bereich Problem Solving. Da ist einmal das ganz wichtiger Wert, solve a problem for the customer. Für uns dabei ganz wichtig, der Customer ist in unserem Fall als Marktplatz natürlich sowohl der Endkonsumer, der bei uns das Gerät kauft, aber auch unser Partner, unsere Refurbisher, mit denen wir zusammenarbeiten, und für beide halt eine bestmögliche Plattform zu bilden, bestmögliche Optionen zu bilden, dass sie erfolgreich auf unserer Website sein können. Dann move to insights fast. Damit ist gemeint, dass wir sicherstellen möchten, dass wir möglichst viel testen möchten, möglichst viel ausprobieren möchten. Das heißt, wie ich vorhin kurz einmal angesprochen habe, nicht immer die perfekte Lösung zu finden, sondern wirklich versuchen, möglichst schnell Learnings zu generieren, möglichst schnell Erfahrungen zu machen, was man besser machen kann. Und dann, weil wir eine Remote-First-Company sind, glaube ich, auch ganz wichtig, das Thema Community, was wir in der Firma haben. Da haben wir dann 3 Prinzipien, die wir quasi bei uns implementiert haben. Einmal ist es Challenge makes us better. Also vor allem großer Fokus darauf, dass wir sicherstellen möchten, dass man eine offene Feedback-Kultur hat, regelmäßig auch Radical Candor betreiben kann, weil am Ende des Tages können wir nur besser werden, wenn wir die Sachen hinterfragen, die wir kreiert haben, die wir aufgestellt haben. Und da wollen wir wirklich eine sehr offene Feedback-Kultur leben. Dann haben wir das Thema Mission First, Ego Last, was ich vorhin kurz angesprochen habe. Also keine Politik, kein egozentrisches Mindset, sondern der Gedanke des Erfolgs der Firma sollte immer im Vordergrund stehen, weil nur wenn wir als Firma erfolgreich sind, können wir auch den größtmöglichen Impact zum Beispiel auf den Planeten halt generieren, indem wir CO2-Emissionen, Elektroschrott reduzieren oder Wasserverbrauch reduzieren. Und das letzte Punkt, wir nennen es Remote Requires Responsibility, weil natürlich wir auch festgestellt haben, dass die Komplexität eines Remote Setups auch in Bezug auf asynchrone Zusammenarbeit, weil man nicht an einem Ort sitzt, eine ganz hohe Herausforderung ist und auch ganz wichtig ist und dementsprechend wir auch jede Person in die Verantwortung setzen, genau zu überlegen, welche Kommunikationswege sind die produktivsten? Ist es ein Meeting? Ist es eine schriftliche Kommunikation? In den Meetings die Kameras anzuhaben, dass man sich auch sieht, obwohl man nicht Raum in Raum sitzt. Aber auch zum Beispiel die Zeit und die Wichtigkeit der Kolleginnen und Kollegen zu respektieren. Das heißt nicht, wenn es kein Thema für ein Meeting gibt, dann bitte das Meeting absagen und nicht ein Meeting zu halten, nur weil es im Kalender sind. Das sind so ein paar Beispiele, wie wir zum Beispiel auch die Remote First Culture, die wir in der Firma haben, auch versuchen sehr stark zu leben.
Ich habe noch zwei Fragen zu dem Thema Personal und Mitarbeit und dann kommen wir auch zu dem Thema neue Märkte erschließen. Einmal auf dich persönlich, weil du hast es ja jetzt gerade auch schon zweimal angesprochen, das Thema Radical Candor aus dem Bereich Feedback und 360 Grad. Magst du uns verraten, was du vielleicht, ich glaube, das ist immer nochmal so eine spezielle Situation, wenn jetzt der CEO, der Mitgründer nach Feedback fragt, was der dann an Feedback bekommt und wie du das auch damit dann umgehst.
Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Sicherlich ist es so, dass oftmals noch ein anderer Respekt oder auch vielleicht eine Sorge ist, wenn man was Falsches sagt, dass man dann irgendwie Negativität am Ende irgendwie hervorgehoben wird. Für mich ist immer ganz wichtig, dass wenn ich frage immer nach Feedback nach jedem Vortrag, den ich halte, nach jedem Meeting, was ich führe, weil ich glaube, dass man am besten in der Situation im Moment mit dem Feedback arbeiten kann, weil dann ist es auch irgendwie greifbarer. Aber vor allem frage ich, wenn ich jetzt mal nur gutes Feedback bekomme, was denn die Verbesserungsbereiche sind, proaktiv und frage direkt danach. Hat einmal was damit zu tun, dass ich sicherlich nicht alles perfekt mache. Das heißt, es wird immer was geben, was ich besser machen kann. Das ist mir bewusst und dementsprechend möchte ich es auch gerne hören. Und das zweite Thema ist, glaube ich, dass wenn man auch selber proaktiv danach fragt, ist jemand anders viel mehr bereit, auch ein Feedback zu geben, weil man das Gefühl auch bekommt, jemand, der proaktiv danach fragt, der erwartet ja auch irgendein Feedback in dem Bereich. Das heißt, das ist für mich ein ganz wichtiger Faktor, ein ganz wichtiges Mindset-Thema. Aber wir versuchen das auch wirklich schon im Onboarding zu implementieren. Das heißt also, jedes Mal, wenn wir eine neue Gruppe von Kolleginnen und Kollegen haben, mache ich auch eine Onboarding-Session und da explizit bitte ich jede Person, mir Feedback zu geben und auch gerne jederzeit mich zu kontaktieren über unsere internen Chatprogramme, aber gerne auch, wenn man im Office ist, bei mir vorbeizukommen, an meinem Schreibtisch, um Feedback mir zu geben oder Themen mit mir zu besprechen, weil wir wirklich diese Kultur des Feedbacks, aber auch des direkten und ehrlichen Feedbacks auch wünschen. Und dementsprechend teilen wir auch immer viele Beispiele, auch in gewissen Formaten, wie zum Beispiel im Townhall-Meeting oder anderen Meetings, wo wir als ganze Firma sitzen, wo wir auch als Gründer durch spezielle Feedbacks uns verbessern konnten und daraus gelernt haben, um es irgendwie noch greifbarer zu machen, dass eigentlich Feedback geben eines der wichtigsten Skills und Eigenschaften sind für die persönliche Weiterentwicklung. Weil meine Meinung ist auf jeden Fall, dass ich deutlich mehr durch Feedbacks und durch vor allem Verbesserungsvorschläge und Ideen gelernt habe, als durch Komplimente und irgendwie schönes Feedback, weil ich das toll mache. Höre ich auch gern, aber ich kann mich auf jeden Fall besser weiterentwickeln und mich persönlich auch weiter fortbilden und verbessern, wenn ich halt auch gerne kritisches Feedback oder Verbesserungsideen bekomme.
Was waren denn da vielleicht ein, zwei Beispiele, wo du selber vielleicht überrascht warst? Das ist ja oftmals so, dass wir da blinde Flecken haben, wo wir dann merken, stimmt, wenn ich mal länger drüber nachdenke. Oder etwas, was dich besonders gut auch vorangebracht hat dann in der Reflexion dessen, was du gehört hast?
Also ich habe, glaube ich, eine sehr gute Selbstreflexion beziehungsweise auch ein sehr starkes Selbst- und Fremdbild, was sich sehr überschneidet bei mir auch, was viele Tests ergeben haben, die wir mal über die Zeiträume irgendwie selber auch mal sowohl hier als auch bei vorigen Jobs irgendwie gemacht haben. Das heißt, wir sind sehr bewusst, was so auch Schwächen sind von mir. Aber trotzdem hat es zum Beispiel sehr geholfen. Ich weiß, ich bin ein sehr harmoniebedürftiger Mensch. Ich mag ungerne große Konflikte. Das heißt, für mich war es auch zum Beispiel, was Radical Candor angeht, am Anfang immer eine Herausforderung, irgendwie sehr direktes und klares, auch sehr kritisches Feedback manchmal zu geben. Da geht es dann, glaube ich, oder da nutze ich auch zum Beispiel selber Coaching. Also ich habe selber einen Coach, mit dem ich zusammenarbeite und an gewissen Themen auch, die ich verbessern muss, regelmäßig arbeite. Und da geht es dann vor allem zum Beispiel sehr stark darum, es richtig am Anfang einzuleiten und das ist irgendwie nichts mit einer persönlichen Meinung zu tun, sondern einfach nur eine Weiterentwicklungsmöglichkeit ist und das sehr positiv gemeint ist als Feedback zum Beispiel. Das ist, glaube ich, so ein Punkt. Ein anderer Punkt ist sicherlich auch, woran ich immer noch tagtäglich arbeite, weil es, glaube ich, never finalized learning Prozess ist das Thema, dass ich sehr gerne schnell werde in der Kommunikation und sehr gerne schnell rede. Das heißt, ich habe mir mittlerweile auch immer an meine Screens überall Post-its gesetzt, dass ich irgendwie ruhig und langsam reden sollte und nicht zu schnell werde, weil ich mir das schon immer angewöhnt habe und versuche, möglichst viele Informationen in kurzer Zeit unterzubringen. Und es kommt immer sehr aufs Format an, ob das die richtige Variante ist oder nicht.
Spannend, das hast du jetzt deutlich langsamer gesagt als die vielen Sachen davor.
Genau, deshalb, das ist dann die Selbstreflexion, die dann irgendwann zu spät kommt.
Okay, letzte Frage, weil ihr auch ein relativ großes Team habt und man hört das relativ häufig, dass es gerade bei skalierenden Startups irgendwann den Punkt gibt, wo alle nicht mehr in diese gleiche Richtung laufen oder auch gar nicht mehr genau wissen, wo ist eigentlich die Richtung, in die wir laufen sollen. Was macht ihr, damit ihr im Prinzip als Team, wenn wir das mal mit so einem Achterruderer vergleichen, tatsächlich in die gleiche Richtung rudert und auch relativ synchronisiert da unterwegs seid? Also, und das auch noch vor dem Hintergrund dieser Remote-First-Policy, die ihr habt. Wie schafft ihr das, dass alle wissen, wo ist der Nordstern und was können wir dafür tun, um da hinzukommen?
Zuallererst hoffen wir natürlich, dass wir so ein bisschen wie der berühmte Deutschlandachter irgendwie da agieren, wo du das Ruderbeispiel nimmst und irgendwie da als Weltelite agieren. Das ist auf jeden Fall unser Ziel. Klappt's immer? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, als wichtiger Punkt ist, wie gesagt, wir machen ein sehr umfangreiches Onboarding für alle unsere Kolleginnen und Kollegen, wo wir sehr stark auch über unsere Vision reden, welche Teams welche Aufgaben haben, wie sie zusammenarbeiten, wie wir Cross-Department kollaborieren wollen, was die Kanäle sind, um Informationssharing zu betreiben, aber auch, wenn man gewisse Informationen halt braucht, wo eine Knowledge Base ist, wo man die wichtigsten Informationen findet. Das jetzt mal so ganz grob über den administrativen Part, um ein erstes Verständnis zu bekommen, was ist die Idee unserer Firma, was sind unsere Ziele. Dann aber natürlich runtergebrochen auf auch kürzere Zeiträume. Wir arbeiten zum Beispiel mit Terms, das heißt, wir arbeiten mit 3 Terms im Jahr. Also wir kaskadieren das Jahr auf 3 verschiedene Zeiträume ab, die nahezu gleich lang sind. Und arbeiten dort ganz klar mit OKRs, also Objective Key Results, ist der große Fokus, den wir da haben, um wirklich klare Company-Ziele vorzugeben, die wir als Firma haben, diese dann runterzubrechen auf die jeweiligen Departments und dann zum Teil natürlich auf die jeweilige individuelle Person, um halt für jeden klar zu machen, was leistet eigentlich meine Aufgabe, was ich am ganzen Tag tue für den Erfolg der Firma und auch für die überliegenden Objectives oder Key Results, die da drüber liegen. Das hilft zum Beispiel sehr stark. Was ich aber auch sagen muss, ist, wir machen zum Beispiel auch immer regelmäßige größere Formate, wo wir diese aktuelle Situation besprechen, unseren Performance-Stand. Das heißt, wir haben jeden Montag ein Monday-Morning-Meeting, wo wir eine halbe Stunde lang mit allen unseren Kolleginnen und Kollegen darüber reden, was gibt's Neues als ganze Firma, wie stehen wir gerade da, aber auch zum Beispiel, was ist die Performance von einzelnen Teams, was sind gerade Aufgaben, die in den einzelnen Departments gelöst werden. Und einmal im Monat machen wir ein sogenanntes Town-Hall-Meeting, wo wir wirklich über 1,5 Stunden sehr ausführlich darüber sprechen, wo stehen wir mit gewissen Themen, was sind gerade große strategische Projekte, was sind Cross-Department-Themen, dass jeder Bescheid weiß, was gerade passiert. Das heißt, wir versuchen auch den Informationsfloor regelmäßig möglichst umfangreich so zu gestalten, dass wir zumindest sicherstellen können, dass in den jeweiligen Departments mindestens 1-2 Personen im auch Managementbereich wissen, was gerade passiert, damit sie dann intern klären können, betrifft das uns, hat das einen negativen Einfluss vielleicht, müssten wir nochmal was klären, dass wir da irgendwie nicht an etwas vorbeilaufen, was irgendwie wichtig ist. Das sind zum Beispiel so die wesentlichen Setups, wie wir es machen. Und ich glaube, dass wir das, seitdem wir die Remote-First-Culture quasi eingeführt haben, was sehr stark durch Covid natürlich auch kam, wo auf einmal man asynchron mehr arbeiten musste, immer besser optimiert haben und dementsprechend auch wahrscheinlich der Großteil, ich würde hoffen jeder, aber ich sage jetzt mal bewusst nur der Großteil aller Kolleginnen und Kollegen eigentlich ziemlich genau weiß, in welche Richtung wir laufen, was der Fokus für den aktuellen Zeitraum ist, um ja gemeinsam daran zu arbeiten, dass wir möglichst erfolgreich als Firma werden und jedes Team weiß, an welchen Stellschrauben man arbeiten muss, um erfolgreich zu sein.
Mhm, danke. Ja, ihr seid mittlerweile in Ich weiß gar nicht, vielleicht kannst du uns direkt sagen, in wie vielen Märkten ihr jetzt unterwegs seid.
11.
11 Märkten. Was sind da Erfolgsfaktoren, um im Prinzip einen Launch in einem neuen Markt hinzubekommen?
Was wir festgestellt haben, ist das Wichtigste, ist eigentlich wirklich ein Verständnis für den Markt zu haben. Es gibt, glaube ich, ein Paradebeispiel, wie man es nicht machen soll oder sollte. Wir haben zum Beispiel als allerersten Expansionsmarkt oder als einen der ersten Expansionsmärkte Polen gelauncht, unser Nachbarland von Deutschland und Österreich, und haben dort aber mit einer Kollegin gearbeitet, die aus Polen kam, und die Website war leider nicht perfekt übersetzt, weil einfach da ein paar, es wurde, glaube ich, nicht intensiv genug daran gearbeitet, es möglichst optimiert zu machen. Wir hatten aber zum Beispiel kein Vier-Augen-Prinzip. Das heißt, wir hatten da zum Beispiel einfach die Website, die nicht gut übersetzt war oder wie ein Google Translate-like übersetzt wurde, was natürlich nicht unbedingt ein großes Vertrauen schafft in die Website, in die Marke oder in das Unternehmen. Aber auch hatten wir zum Beispiel gar nicht genau eine Marktanalyse gemacht. Was ist die kulturellen Werte? Was sind das Wichtigste für den Markt? Zum Beispiel ist in Polen das Thema Nachhaltigkeit, oder zumindest als wir da waren, auch jetzt vor 5 Jahren, als wir expandiert haben, weniger relevant gewesen, als es in Westeuropa der Fall war oder auch in Deutschland der Fall war. Das heißt, wenn wir das Advertisement oder Marketing dann sehr stark auf Nachhaltigkeit bezogen haben, war wahrscheinlich das Kundeninteresse bei weitem nicht so groß, als würde man über den günstigeren Preis Marketing betreiben. Das heißt, dieses Verständnis für den lokalen Markt, die lokale Kultur, war von uns von Anfang an ein Learning, oder aus dem Polen-Lounge auch ein großes Learning für uns. Und dadurch haben wir seitdem eigentlich ein sogenanntes, wir nennen das Expansion-Playbook gebaut. Das heißt, wir haben ein Booklet kreiert, ein Online-Booklet, wo wir genau eintragen bei jedem Marktlaunch, was sind unsere Learnings, worauf muss man achten, was sollte man als Pre-Research machen, bevor man irgendwie den Markt launcht und live schaltet, welche Analysen machen wir, um den richtigen Markt auszuwählen, wie setzen wir das Marketing auf, mit welchen Partnern arbeiten wir zusammen, was sind die wichtigsten Payment-Methoden für den jeweiligen Markt, damit man da auch erfolgreich sein kann und so weiter und so fort. Und das Schöne an dem Outcome ist, dass jeder Markt, den wir eigentlich seitdem gelauncht haben, immer schneller erfolgreich wurde. Also quasi genau dieses Beispiel, dass wir auch unser Principle iterate, was ich vorhin einmal angesprochen habe, auch wirklich leben und immer überlegen, wie können wir noch besser werden? Wie können wir vielleicht noch 0,1% besser die Marktanalyse machen? Wie können wir vielleicht nochmal 0,1% besser die Kultur verstehen, damit am Ende des Tages der Marktlaunch möglichst erfolgreich wird? Und das ist für uns zum Beispiel so ein ganz großes Learning, wirklich sehr stark. Und das ist ein Begriff, den ich jetzt benutze, mit Retros zu arbeiten, also retroperspektivisch auf ein Projekt, auf einen Launch, ob es nun kann ein Marktlaunch sein, kann eine Einführung eines neuen Produktes sein, was auch immer es ist, mit Retros zu arbeiten und zu reviewen, was lief gut, was lief schlecht, was sind die Learnings, was können wir besser machen, und das auch schriftlich festzuhalten, damit man halt auch darauf aufbauen kann, bei jeder Maßnahme, die man halt als nächsten Schritt, egal in welcher Produktsortimenterweiterung, Markterweiterung etc., den nächsten Schritt geht. Hm.
Dann nur mal eine kurze Frage. Warum habt ihr euch denn damals für Polen entschieden?
Lag eigentlich daran, dass wir gerne mal einen osteuropäischen Markt ausprobieren wollten, wo wir halt auch vor allem gesagt haben, Polen ist sehr E-Commerce-heavy und sehr viele Leute kaufen online, sehr preisbewusste Kundengruppe. Das heißt, diese Sachen passten ganz gut. Große Anzahl an Menschen, die dort leben. Aber gleichzeitig war in unserem Segment Refurbishment kein wirklicher Player im Markt. Das heißt, wir waren da so ein bisschen so die Ersten, wenig Konkurrenz. Später haben wir herausgefunden, warum da nicht so viel Konkurrenz war. Wahrscheinlich, weil das Nachhaltigkeitsthema nicht so fokussiert war. Aber das war damals also unsere ausschlaggebenden Gründe, warum wir nach Polen gehen wollten.
Seid ihr in Polen noch aktiv?
Ja, sehr minimalistisch. Es ist keiner unserer Fokusmärkte, sondern machen wir eher noch nebenbei. Also das war eher ein Learning, was nicht so gut funktioniert hat und dementsprechend auch keinen großen Fokus dann von unseren Kolleginnen und Kollegen und Ressourcen war.
Organisatorisch, wenn ihr in einen neuen Markt geht, baut ihr dort oder habt ihr dort auch eine Niederlassung? Baut ihr dort einen Mitarbeiterstamm auf? Sind die bei euch gehired? Wie organisiert ihr das? Weil das ja auch bald gerade so grenzüberschreitend schon ein Thema.
In der heutigen Zeit geht das tatsächlich alles schon sehr flexibel, muss man sagen. Also wir haben tatsächlich nur einen Firmensitz in Österreich, unser Headquarter, wo wir auch wirklich ein Büro haben. In Deutschland haben wir noch eine Gesellschaft, über die wir Kolleginnen und Kollegen in Deutschland anstellen können, weil das einfach unsere zweitstärkste Mitarbeiterinnenmarkt ist sozusagen, wo wir Leute haben. Ansonsten haben wir mittlerweile Kolleginnen und Kollegen in über 20 europäischen Märkten, wo wir über den sogenannten Employer of Record arbeiten. Das heißt, also wir arbeiten mit Unternehmen, die dort Niederlassungen haben, die Kolleginnen und Kollegen über sich einstellen und dann quasi uns zur Verfügung stellen. Ist ein Format, was mittlerweile in Europa eigentlich sehr viel genutzt wird, sicherlich auch durch viel mehr Remote Companies durch mehr Homeoffice-Tätigkeiten anstatt am direkten Standort. Das ist also für uns schon auch ein sehr großer Fokus. Wir wollten gerne die Leute oder wir wollten die besten Talente finden und die findet man halt nicht immer nur im Umkreis von 50 Kilometer von dem Unternehmenssitz, den man hat, sondern man muss halt auch mal über die Grenzen hinweg schauen. Und natürlich, wie ich kurz angesprochen habe, das Verständnis von der Kultur, das Verständnis von, was ist die Marketing-Messages, die man zum Beispiel im jeweiligen Land den Kunden und Kunden mitteilen muss, kennt wahrscheinlich in Schweden ein Schwede, der im Marketing in Schweden gearbeitet hat, deutlich besser, als wenn ich jetzt einen Italiener einstelle, der sich jetzt mal einliest, wie Schweden funktioniert. Das heißt, wir haben tatsächlich in dem Bereich Marketing, sozusagen Country Manager Marketing, haben wir die meisten Kolleginnen und Kollegen tatsächlich in dem Markt selbst, wo sie oder für den sie arbeiten. Aber wir haben zum Beispiel auch in Italien ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die in Bereichen arbeiten, wo sie nicht unbedingt in Italien sitzen müssten oder das Verständnis für Italien haben müssten, aber zum Beispiel sich entschieden haben, dass da ihr Lebensmittelpunkt ist und dann trotzdem im Engineering dann arbeiten oder im Product arbeiten oder in anderen Bereichen arbeiten, wo jetzt die sogenannte Location gar keine primäre Rolle spielt. Mhm.
Da vielleicht dann noch zwei Fragen. Wo ist denn momentan in Europa sozusagen so ein, ja, vielleicht so ein attraktiver Hotspot, um talentierte Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu finden? Klammern wir jetzt mal Marketing aus, weil da hast du gesagt, Mensch, da ist eigentlich ganz gut, in jedem Land präsent zu sein, aber in IT-Bereichen vielleicht oder anderen Bereichen, wo das gar nicht so eine Rolle spielt. Wo siehst du da momentan ganz attraktive Bedingungen?
Die letzten Jahre hat, glaube ich, alles, was im Süden ist, sozusagen einen großen Run bekommen, weil halt immer mehr Firmen bereit sind, remote zu hiren. Also das heißt, man muss nicht in Person Präsenz zeigen. Man muss oftmals auch vielleicht nicht unbedingt irgendwie einen Tag ins Office kommen, was natürlich dann nicht möglich ist. Das heißt, wir sehen zum Beispiel auch sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die mittlerweile jetzt nach Spanien oder Italien oder Portugal ziehen oder dort schon leben und die wir dort hiren, weil sie einfach quasi ein ganz anderes Setup haben. Ich glaube, bei uns eines der beliebtesten Destinations für mehrere Kolleginnen, die mittlerweile aus Österreich oder Deutschland gezogen sind, ist Malaga in Spanien. Scheinbar ein sehr beliebter Ort, um von da zu arbeiten und Berufsleben und irgendwie Work-Life-Balance irgendwie zu optimieren, plus das schöne Wetter zu haben. Das heißt, ich glaube, diese Länder, die in einer gewissen Art und Weise besseres Wetter haben als wir hier bei uns im nördlicheren Bereich, sind auf jeden Fall sicherlich favorisierte Länder für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Mhm. Und dann noch als Frage, vielleicht anekdotenhaft, du hast es ja gerade mit Polen schon so ein bisschen beschrieben, aber tatsächlich vielleicht so Besonderheiten der Märkte, in denen ihr jetzt unterwegs seid, so aus Kundensicht. Also worauf ist zu achten in Land XY? Oder was ist anders als im Vergleich vielleicht zu Deutschland, Österreich?
Gerne. Also zum Beispiel in Skandinavien ist ein sehr großer Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit. Also ich glaube, da ist Skandinavien immer auch ein Vorreiter, dass Nachhaltigkeit einfach eine sehr große Rolle spielt, auch im tagtäglichen Leben. Das heißt, da ist zum Beispiel so, dass wir sehr stark mit der Nachhaltigkeit auch in dem Branding, in dem Marketing arbeiten. In Deutschland ist es zum Beispiel sehr stark auch die Qualität. Als Deutsche wird man ja oft so ein bisschen als pingelig extern wahrgenommen. Und das merken wir zum Beispiel auch sehr stark, dass wenn man in Deutschland, möchte man genau wissen, wie groß ist jetzt der Kratzer, wenn man irgendwie kein Grade A, also perfekten Zustand kauft, sondern bewusst sich ein Gerät kauft, was einen leichten Kratzer vielleicht hat, wie groß ist der genau? Und dann kann auch mal nachgemessen werden, ob der Millimeter doch zu viel ist oder zu wenig ist, selbst wenn es vielleicht gar nicht stören würde, aber ist dann so eine Prinzipienfrage. Das ist zum Beispiel dann in Deutschland ein großer Fokus. Andere Länder wie zum Beispiel Italien oder südeuropäische Märkten haben oftmals einen sehr großen Preisfokus. Also um dann wirklich zu gucken, was kann ich da sparen, was kann ich da Geld sparen mit dem Kauf eines Refurbished-Gerätes. Das heißt, das sind so ein bisschen so die sehr stereotypischen Beispiele. Was wir aber trotzdem sehen, ist, dass das Thema Nachhaltigkeit in allen Bereichen, allen Märkten immer relevanter wird. Aber natürlich diese Kombination aus Preis, Vorteil und Nachhaltigkeit immer noch, glaube ich, der hauptausschlaggebende Kaufaspekt ist, der halt dann wirklich dazu führt, dass Leute halt bereit sind, Refurbished-Geräte auszuprobieren. Und wenn sie dann das erste Erlebnis haben, dann bleiben die meisten Kunden halt auch bei uns. Das ist ja auch der Grund, warum wir nicht nur Handys und Laptops haben, wo uns vielleicht viele von kennen, sondern mittlerweile ja auch verschiedenste andere Kategorien, ob es Haushaltsgeräte sind, Küchengeräte, Gartenequipment, mittlerweile sogar Sports-Equipment, vom E-Bike bis zum Snowboard gibt es bei uns Refurbished zu kaufen, weil wir halt erkennen, dass die Kunden durch uns die Kategorie Refurbished eigentlich kennenlernen und dann super interessiert sind, auch weitere Produkte in ihrem Haushalt oder in ihrem täglichen Konsum auch refurbished zu kaufen.
Das ist auch schon eine gute Überleitung zu dem Thema Produktentwicklung und vielleicht auch Marktentwicklung, ne, mit mehreren Kategorien, ganz neuen Gerätekategorien. Vielleicht aber auch die Anknüpfung an das, was du am Anfang gesagt hast. Wir machen viele kleine Tests, also iterate. Hauptsache erstmal was anpassen, probieren, messen und dann die Lehren draus ziehen. Aber vielleicht da eben dann auch die Frage in diesem Bereich Produktweiterentwicklung, Marktweiterentwicklung, was sind da eure Erfolgsgeheimnisse?
Puh, es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele wahrscheinlich. Ich glaube, so die wichtigsten ist, wie gesagt, eine gute Analyse vorher zu machen, ist der Bedarf vom Kunden da? Und das ist, glaube ich, etwas, was man erstmal halt immer ausprobieren muss, testen muss. Man kann das auch immer wunderbar machen, indem man zum Beispiel einfach mal auf die Website eine neue Kategorie packt und dann, also den Namen der Kategorie packt und dann klickt ein Kunde drauf und dann kriegt er die Info, wie wir arbeiten daran, die Kategorie zu launchen. Also sobald wir diese gelauncht haben, melden wir uns wieder, um einfach mal zu gucken, ob der Interesse da ist. Ist jetzt ein sehr, sehr einfaches Beispiel für einen Test. Aber ich glaube, es geht wirklich darum, herauszufinden, was ist der Need vom Kunden und wie können wir den erfüllen. Und das kann sich halt mit verschiedenen Produkten, also innerhalb der Kategorie mit verschiedenen weiteren Produkten beschäftigen, aber auch mit Produktsortimentserweiterungen. Also zum Beispiel die Sports-Kategorie ist dadurch entstanden, dass wir halt mal ein paar E-Bikes auf der Website hatten und E-Bikes irgendwie noch so als Kombi sehr gut zum Elektronikprodukt passte. Deshalb war das irgendwie eine gute Verbindung. Aber dann halt erkannt haben, der Bedarf ist eigentlich super hoch und auch Familien zum Beispiel super interessiert im Bereich oder für ihre Kinder oder Kinder und Eltern etc. einzukaufen. Und da haben wir zum Beispiel erkannt, dass dann zum Beispiel auch vielleicht Kinderprodukte, wie zum Beispiel ein Woom-Kinderfahrrad, extrem gut funktioniert. Oder man auch gerne mal bei uns ein Ski oder Snowboard kaufen möchte, wenn man gerne im Wintersport aktiv ist. Das heißt, wir versuchen halt wirklich immer den Kunden-Need zu finden und dann über kleine erste Beispiele es zu testen und dann constantly auszuweiten, auszubauen, um am Ende des Tages den Kunden-Need möglichst in der perfekten Funktion zu treffen, was natürlich uns auch nicht immer gelingt. Aber ich glaube, in vielen Beispielen, wo wir neue Produktkategorien gelauncht haben, wo wir auch neue Produktofferings für unsere Kunden gelauncht haben, ist bisher sehr, sehr gut lief. Vielleicht ein Beispiel zu nennen noch. Wir haben auch vor knapp 2 Jahren unser Buyback-Programm gelauncht, unser Trade-In-Programm. Das heißt, dass wir auch Kunden und Kunden die Möglichkeit gegeben haben, ihr altes Handy zum Beispiel, ihr altes Tablet, wieder über uns in den Kreislauf zurückzuverkaufen. Weil natürlich meistens ist es so, wenn wir ein neues Gerät kaufen, auch ein neues refurbished Gerät kaufen. Was passiert mit dem alten Gerät? Und leider ist es so, dass die meisten von uns in den Schubladen zu Hause ihre noch Geräte haben. Ich weiß nicht, wie viel du da hast.
Ja, ja.
Aber müsstest dich nicht mal, also ich wollte sagen, müsstest dich nicht schämen, das ist vielleicht, also das eh nicht, aber es wäre sicherlich gut, wenn man es zurück in den Kreislauf bringt, aber allein in Deutschland liegen über 200 Millionen Smartphones in den Schubladen der Deutschen. Und wenn man überlegt, was das für wertvolle Ressourcen bei diesen Geräten sind, dann sollte man schon versuchen, daran zu arbeiten, den in den Kreislauf zurückzubringen. Und das wollen wir halt auch unseren Kunden und Kunden ermöglichen, um den Kreislauf wirklich zu schließen. Und das ist zum Beispiel auch, was wir klein angefangen haben und mittlerweile schon ziemlich groß ausgebaut haben. Also auch wirklich eine möglichst breite Masse an Geräten und Marken auch anbieten zu können, die man über unsere Plattform zurück in den Kreislauf verkaufen kann.
Was sind so typische Instrumente, mit denen ihr Kundenfeedback einsammelt? Führt ihr regelmäßig Umfragen durch?
Wir sind da schon eine ziemlich breite Plätte, also angefangen natürlich von auch klassischen Service auf der Website, Post-Purchase-Surveys nach dem Kauf, allgemein aber auch umfangreiche Umfragen und Surveys gar nicht nur mit unserer Zielgruppe, sondern vielleicht auch mit dem allgemeinen Markt, um herauszufinden, was sind Needs, was sind Bedarf, natürlich auch Brand-Awareness-Checks, um zu gucken, wie weit kennt man unsere Marke in gewissen Märkten, in gewissen Bereichen. Wir machen aber auch regelmäßige User-Interviews, das heißt, wir laden gewisse Kundengruppen ein, mit denen wir dann wirklich UX, UI Research machen, um herauszufinden, was finden sie gut, was waren gute Erfahrungen, was waren schlechte Erfahrungen, was hat gut gepasst, was hat nicht gut gepasst, was würden sie noch wünschen. Also nicht nur quantitative, sondern auch qualitative Umfragen im tiefen Detail, um halt constantly daran zu arbeiten, besser zu werden und sowohl die Prozesse bei uns intern, aber auch zum Beispiel die Darstellung der Website, gewisse vielleicht neue Produktfeatures, die wir irgendwie implementieren müssen, auch nicht nur von was unsere Perspektive ist, was der Bedarf ist, sondern halt wirklich das zu steuern aus der Perspektive vom Kunden und was für die am wichtigsten ist, damit wir am Ende des Tages das beste Produkt für den Kunden bauen und nicht für uns refurbed Kolleginnen und Kollegen, weil man oftmals natürlich auch ein bisschen dieses Scheuklappen-Thematik irgendwie reinfällt und das vielleicht gar nicht unbedingt mit der Realität 1:1 gespiegelt wird.
Mhm, danke. Das Thema Finanzierung. Letztes Jahr habt ihr die bisher größte Finanzierung eurer Geschichte abgeschlossen, war dann eine Series C. Für alle, die jetzt noch nicht so tief drinne stecken. Ne? Also es gibt die A, B, C-Runde und davor gibt es aber auch noch eine Seed und vielleicht auch noch eine Pre-Seed, je nachdem, also ganz am Anfang. Vielleicht gerade, wenn du dahin mal zurückblickst, also eure ersten Finanzierungen und das, was du dann eben auch im Laufe der Zeit dazugelernt hast, wie man erfolgreich Investoren für das eigene, für die eigene Idee, für das eigene Geschäftsmodell gewinnen kann. Worauf kommst du aus deiner Sicht ganz besonders an?
Also um ganz ehrlich zu sein, glaube ich, zum Teil immer noch auch im Glück. Klingt jetzt immer so blöd und kann man irgendwie auch so schwer beeinflussen, weil tatsächlich Glück ist schwer zu beeinflussen. Man kann vielleicht so hin optimiert, dass man nur noch Glück braucht, weil der Rest so gut passt. Ich glaube, dass wenn man nicht in aktuell in AI arbeitet oder kein so ein Hyper-Momentum-Produkt ist. Vor ein paar Jahren waren das die Scooter, ne, die Mobilitätsthemen, die Scooter. Jetzt ist gerade AI. Dann war es irgendwann mal Food Delivery Companies, die ja auch da aus dem Boden geschossen sind und riesen Summen eingesammelt haben in kürzester Zeit. Ich glaube, diese Branchen wird es immer geben und da wird es immer einen Hype geben und das wird immer, wenn man da irgendwie einigermaßen gutes Produkt hat, wird man Finanzierungsrunden sammeln können. Ich glaube, in allen Bereichen, an anderen Bereichen ist es immer Aufwand, ist ein Akt, wie gesagt, es hört Glück dazu, es hört auch das Momentum dazu, weil man natürlich auch einfach zum richtigen Zeitpunkt die richtigen Investoren ansprechen muss, aber natürlich muss man die Grundlage schaffen, um überhaupt die Gespräche führen zu können. Das heißt, man muss ein sinnvolles Geschäftsmodell aufbauen, man sollte ein gutes Verständnis haben vom Markt, von der Konkurrenzsituation, auch den USP der Firma herausstellen. Warum ist man vielleicht auch nicht einfach kopierbar? Und deshalb gibt es den Marktentrance von anderen Unternehmen, Firmen, ist deutlich schwieriger, man hat jetzt da einen Vorteil da drin. Das heißt, das muss man natürlich alles gut aufarbeiten, ein gutes Storytelling beschreiben, eine gute Vision haben, die auch irgendwie Verständnis ist, darzustellen, dass man wachsen kann, dass man mit dem Geld, was man bekommen würde, was Sinnvolles anstellt und dabei noch sehr viel Erfolg generiert und die nächsten Schritte eingehen kann. Aber am Ende dann ist es, wenn man das alles geliefert hat, ist es halt auch im wahrsten Sinne des Wortes Glück oder Pech. Weil es kann halt auch mal kommen, dass dann irgendeine Krise kommt, ob es nun das Beispiel, was wir jetzt hatten, der Ukraine-Krieg ist oder Covid, was natürlich dann auch, egal für welches Geschäftsmodell man es gerade betrachtet, entweder ein Glücksfall sein kann, weil das hilft dann irgendwie, dass man massives Wachstum hat, oder auch eine Katastrophe generieren kann, auf einmal der Markt wegbricht, weil der Markt sich verändert, weil der Fokus woanders liegt. Und das ist leider nur begrenzt beeinflussbar. Deshalb ist es, glaube ich, auch das einzige Ehrliche, dass immer auch ein Quäntchen Glück dazugehört. Und ja, wir haben irgendwie gute Finanzierungsrunden immer gemacht, waren auch sind auch sehr stolz darauf in dem aktuellen Investitionsklima, was wir haben, was alles andere als einfach ist, letztes Jahr die Runde geraced zu haben. Aber natürlich gehörte auch neben unserer großartigen Performance und dass wir es geschafft haben, von Wachstum und Growth zu Profitabilität und Profitability zu wechseln, sicherlich die Grundstein gelegt hat. Aber trotzdem gehört da sicherlich am Ende auch ein Tick Glück dazu, dass wir dann, wir haben mit den Richtigen gesprochen haben und die Motivation auch dort war, mit uns gemeinsam zu arbeiten.
Mhm. Man hört von vielen Gründern, Gründerinnen, dass es am Anfang unglaublich viele Gespräche, Pitching-Events und so weiter gegeben hat. War das bei euch ähnlich? Beziehungsweise wie habt ihr diese, gerade am Anfang so diesen, fällt jetzt auch nur das englische Wort Outreach. Also wie habt ihr Kontakt aufgenommen? Habt ihr Empfehlungen bekommen? Wie seid ihr da vorgegangen, um erstmal auch in die Gespräche zu kommen und überhaupt erstmal so ein Netzwerk aufbauen zu können an potenziell Interessierten?
Man spricht, glaube ich, immer mit zig Investoren und damit meine ich eher, wahrscheinlich ganz am Anfang waren es Hunderte. Jetzt sind es wahrscheinlich irgendwas unter 100, aber immer noch deutlich mehr als 5 oder 10, also eher in dem oberen zweistelligen Bereich wahrscheinlich, wo man mit Investoren spricht. Und da kriegt man natürlich auch regelmäßig Absagen. Man muss auch damit umgehen, glaube ich, wenn man so viel Absagen bekommt, dass es nicht bedeutet, dass es niemanden gibt, der es gut findet, sondern da gibt es dann, bei uns hat man es ja auch gesehen, gab es immer noch Leute, die es am Ende entspannt fanden und auch in uns investiert haben. Wo haben wir sie kennengelernt? Ich glaube, ganz am Anfang, für uns war es am sinnvollsten, immer an möglichst vielen Pitch-Events, Startup-Competitions teilzunehmen, weil dort sitzen dann meistens immer Investoren in der Jury und bewerten, welches Unternehmen sollte jetzt diesen Pitch-Contest gewinnen. Das heißt, man kann einen guten ersten Kontakt zu Investoren generieren, zu Business Angels generieren und hat zumindest mal so ein paar Ansprechpartner für den Start. Auf Messen und Konferenzen gibt es oftmals, oder bei Startup-Messen und Konferenzen gibt es dann oftmals auch so Matchmaking-Programme, wo man gewisse Investoren, egal ob nun VC-Fonds oder auch Business Angels irgendwie anschreiben kann. Auch da, ich meine, die kriegen halt auch tausende Nachrichten wahrscheinlich, weil jeder mit denen reden möchte. Das heißt, da muss man natürlich auch dann irgendwie schaffen, die richtige Message zu schreiben, irgendwie spannend zu machen, dass man das Gespräch bekommt. Aber auf jeden Fall ist das ein sehr hilfreicher Weg, um irgendwie viele Leute kennenzulernen. Hat auch bei uns jetzt zum Beispiel auch viele Investoren kommen aus diesen ersten beiden Events sozusagen oder Teilnahmen von uns, wo wir an welchen Events teilgenommen haben. Und dann der letzte Schritt ist natürlich einfach der sogenannte Cold Outreach. Das heißt, man schreibt den Ventures Capital Companies mal, schickt ihnen einen Pitch Deck und hofft, dass sich jemand zurückmeldet. Was natürlich schwieriger ist, weil man muss irgendwie in dieser schriftlichen Nachricht die Überzeugung leisten, dass jemand sagt, wow, da nehme ich mir jetzt mehr Zeit für und da interessiere ich mich für. Aber auch das führt natürlich auch immer wieder zu Gesprächen. Wenn man halt irgendwie eine coole Storyline hat, ein cooles Produkt, was dann irgendwie auch genau zu denen passt, sollte man halt immer, glaube ich, auch sehr fokussiert sein und auch Zeit investieren, zu wissen, wo ist der Fokus des VCs oder wo ist der Fokus des Business Angels und wie matche ich das, damit man auch wirklich Interesse kreiert und die Chance der Antwort einfach automatisch auch erhöht.
Ja, direkt herausstellen, wo der Mehrwert besteht, ne? Für beide Seiten im Endeffekt und nicht nur zu hoffen, hier ist mein Pitch-Deck, sieht super aus, bitte melde dich. Das funktioniert meistens nicht, weil die kriegen tatsächlich sehr, sehr viele Nachrichten. Ein Knackpunkt und jetzt vielleicht noch viel stärker als vor ein paar Jahren ist das Thema Unternehmensbewertung. Was würdest du da angehenden Gründern, Gründerinnen mit auf den Weg geben, um so diese Balance zwischen, naja klar, der Investor würde gerne so günstig wie möglich einsteigen, ich würde am liebsten so viele Anteile wie möglich selber behalten, aber da so einen Ausgleich hinzubekommen.
Ich glaube persönlich, dass es immer auch nicht darauf ankommt, was man gerne möchte. Wenn man irgendwie sagt, man möchte ein Unternehmen aufbauen, wo man am Ende immer noch die Hoheit hat, alles zu entscheiden, dann muss man irgendwie es schaffen, bei über 50% zu bleiben. Das ist bei den meisten Venture Capital Cases schwierig, sagen wir es mal so, weil natürlich, wenn du es angesprochen, es irgendwie eine Seed-Runde, eine Series A, Series B, Series C-Runde gibt, dann ist man auf jeden Fall irgendwann unter diesem Wert, weil es wird sehr schwierig zumindest sein, dass man irgendwie pro Runde nur 10% abgibt und nach 4-5 Runden dann immer noch bei 50,01 steht. Das heißt, ich glaube, das Verständnis zu haben, dass man irgendwann nicht mehr alle Entscheidungen 100% autark treffen kann, ist halt Teil davon. Ich glaube, wenn man das möchte, dann sollte man überlegen, eine Bootstrap-Firma aufzubauen, also aus der eigenen Cashflow und Umsätzen zu wachsen, was oftmals halt die Geschwindigkeit des Wachstums massiv reduziert natürlich. Aber ist da eine Möglichkeit und ich glaube, hat auch viele Vorteile, das zu machen, immer alles selber entscheiden zu können. Wenn man schnell wachsen möchte und muss, dann braucht man halt externe Geldgeber. Und dann geht's, glaube ich, auch darum, was sicherlich ein Learning über die Zeit war, am Ende des Tages um 1% mehr in der Runde abzugeben oder nicht als für die eins gesamte Runde, spielt halt dann pro Shareholder irgendwie eine Rolle von 0,1%. Und ist dann so ein bisschen immer die Frage, macht man oder riskiert man deshalb jetzt, dass der Deal nicht klappt? Und das ist, glaube ich, halt dann irgendwann immer eine persönliche Interpretationsfrage. Man kann 100% besitzen von 1 Million oder man kann irgendwie 1% besitzen von einem Unternehmen, was 10 Milliarden wert ist. Das ist dann, wenn man es außer finanziell betrachtet, Brille das betrachtet, macht es mehr Sinn, das 1% von der 1 Milliarde Firma zu haben. Aber dafür hat man halt dann vielleicht weniger Kontrolle und ja Umsetzungsmöglichkeiten. Aber das muss, glaube ich, einfach jedem bewusst sein. Ich würde halt nie darauf pochen, um 0,1% zu falschen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Und damit meine ich, wenn ich 6 Angebote auf dem Tisch habe, dann kann man immer noch besser falschen, wenn man irgendwie nur 1 hat sozusagen. Aber ich glaube auch, was ganz wichtig zu verstehen ist, das beste Bewertungsangebot muss nicht unbedingt das beste Angebot sein. Und ich glaube, man sollte sich auch wirklich Gedanken machen, wen holt man sich an Bord? Weil wenn ich zwar jetzt eine riesengroße Runde raise zu einer hohen Bewertung, aber meine Shareholder, die ich da reinhole, ein Riesenproblem für mich persönlich werden oder auch vielleicht den Freude an meiner Arbeit massiv reduzieren, hätte ich vielleicht lieber das zweitbeste angenommen, das drittbeste angenommen, aber dann irgendwie coole Partner, die gemeinsam zusammen am Erfolg arbeiten. Und man muss natürlich auch in der heutigen Zeit beachten, fällt, glaube ich, jetzt gerade vielen Firmen auf die Füße. Klarna ist ein Beispiel davon, letztes Jahr auch gewesen, dass wenn man immer zu hohe Bewertungen macht und irgendwann der Markt diese nicht mehr erfüllt, dann gibt's halt man nennt es ja halt in der Fachsprache eine Down-Round, wo man halt unter der Bewertung sammelt. Und das ist meistens durch die Vorverträge so gedeckelt, dass man als Gründer, der ganz früh dabei war, viel, viel mehr Anteile verliert. Und dann ist es 100-mal schlimmer, als hätte man am Anfang irgendwie 0,1% mehr abgegeben. Das heißt, Solange es gut läuft, ist es immer schön, immer die höchsten Bewertungen zu bekommen. Wenn es aber schlecht läuft, dann kann das einem extrem auf die Füße fallen, wenn man immer zu aggressiv und zu übertrieben vielleicht reingegangen ist in das Thema.
Ja, das ist klar, ne? Das kann man machen. Das ist aber tatsächlich, dass Investoren sich genau dann sowas aber auch einbauen lassen für die Fälle, wenn es dann eben nicht gut läuft und bei der nächsten Finanzierungsrunde gibt es dann eben diese Downside. Ja, dann verliert man eben auch ganz schnell seine Anteile, wenn man nicht so geliefert hat, wie man es eben versprochen hat. Von daher sind, glaube ich, super Punkte, wie man da sich eigentlich ganz gut und auch nachhaltig, ne, weil auch bei dem Thema Finanzierung einfach nachhaltig aufgestellt zu sein, da dann durchnavigieren kann. Kommen wir zum Abschluss und vielleicht noch ein paar persönliche Punkte zu dir. Du hattest auch am Anfang schon gesagt, du arbeitest mit einem Coach zusammen. Und ich glaube, bei diesem Thema Unternehmer zu sein, als Unternehmer auch zu wachsen, geht es ja immer auch um dieses Thema, wie wächst man persönlich, wie lernt man persönlich. Kannst du uns da vielleicht nochmal kurz mitnehmen, was da so die Ziele des Coachings sind und was du vielleicht sonst noch so tust, um dich da immer weiterzuentwickeln?
Gerne. Zum einen bin ich davon überzeugt, dass man nicht perfekt ist und wahrscheinlich auch nie perfekt sein wird. Das heißt, es gibt immer Bereiche, in denen man arbeiten kann und vor allem auch sollte. Uns ist auch besonders wichtig, dass wir das auch sehr offen, transparent kommunizieren, dass wir Coaching machen, also vor allem auch intern bei unseren Kolleginnen und Kollegen. Wir haben zum Beispiel aber auch für alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Möglichkeit, über gewisse Online-Features und Benefits, die wir anbieten, auch Coaching und psychologische Unterstützung zu bekommen, also externe auch zu bekommen, um selber auch vielleicht bei Stresssituationen, bei Themen irgendwie daran arbeiten zu können, ohne jetzt das interne People-Team oder HR-Team zu fragen und auch externe Leute zu fragen. Das heißt, wir bieten das tatsächlich auch für die ganze Firma an, für alle Kolleginnen und Kollegen, die wir haben. Für mich persönlich geht es, glaube ich, in erster Linie darum, an den Verbesserungsbereichen, die ich zum Teil halt selber kenne, die mir auch mitgeteilt werde, regelmäßig dran arbeite und zu gucken, wie ich das besser machen kann. Und mir ist ja auch bewusst, ich bin noch 33, werde jetzt bald 34 Jahre alt. Ich bin vermutlich noch relativ jung dafür, dass ich irgendwie, ich glaube, in meiner Org, also alles, was unter mir quasi aufgehangen ist, sind wir, glaube ich, irgendwie 150 Leute. Wahrscheinlich bin ich dafür noch relativ jung und in anderen Corporates würde ich jetzt vielleicht, oder würde diese Rolle vielleicht jemand haben, der Ende 40, Anfang 50 ist. Das heißt, dementsprechend muss ich ja auch ganz viel oder nochmal vielleicht mehr lernen als andere Leute, die normalerweise in meiner Rolle sind, weil ich einfach nicht so viel Arbeitserfahrung aus vorigen Karrieren etc. habe. Das heißt, das ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt, an dem ich tagtäglich daran arbeite, was irgendwie Leadership-Skills angeht, was natürlich aber auch Optimierung meiner Zeit angeht, wie ich effizienter werden kann, wie ich mit Stress umzugehen habe. Ich habe Gott sei Dank eine sehr hohe Stresstoleranz, was, glaube ich, in der Verantwortung und der Seniorität, in der ich dann arbeiten muss, super wichtig ist. Aber trotzdem brauche ich auch mal irgendwie Tipps und Tricks, um mal irgendwie runterzufahren, um was anderes zu machen oder mich mal von dem Konferenzmarathon oder anderen Stresslevels, die man hat, irgendwie wieder ein bisschen zu erden und zurückzukommen. Und da hilft sowohl das Coaching sehr gut, aber ich glaube auch andere Maßnahmen, man lernt am besten sich selber kennen, irgendwie, wo man irgendwie sich die Energie wieder herholt und was man irgendwie braucht, um mal abzuschalten. Bei mir ist das irgendwie viel mit meinen Freunden was zu machen und mit der Familie was zu machen, weil ich ein sehr extrovertierter Social-Person eigentlich bin und tatsächlich sogar ich bin jetzt mit meinen besten Kumpels irgendwie mal ein Wochenende auf dem Land und wir spielen Spiele und trinken was gemeinsam. Ist das zwar vielleicht körperlich anstrengend, aber geistig für mich sehr erholsam. Und das sind, glaube ich, einfach alles Learnings, die man halt selber sammeln muss und dann zu richtigen Zeitpunkten auch dann, ich will nicht sagen die Reißleine, was hier sehr, sehr dramatisch, aber quasi auch zu wissen, okay, jetzt ist mal wieder Zeitpunkt, um sich mal wieder sowas abzuholen, mal wieder ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen. Und das mache ich zum Beispiel regelmäßig.
Ja, ich glaube, es ist eine große Herausforderung, ne, zu merken, wann ist der Akku. Also noch nicht so leer, dass man eben sonst in Probleme kommt, sondern wann ist der richtige Zeitpunkt, um mal wieder ans Aufladen zu denken und das dann eben auch zu machen. Du hast gerade schon angesprochen, produktiver sein. Was sind so deine Tipps oder auch deine Methoden, um produktiv durch den Tag zu kommen oder möglichst produktiv?
Ich mache zum Beispiel immer, dass ich gewisse Blocker im Kalender habe, wo ich dann Fokusarbeit mache oder gewisse E-Mails abarbeiten. Das heißt, natürlich gibt es auch mal Tage, wo ich irgendwie von 8.30 Uhr morgens bis 19 Uhr abends durchgehend Calls habe und quasi eigentlich so gar nichts komme und das abends mache. Aber ich versuche das schon sehr minimalistisch zu gehalten. Das heißt, das hat dann eher was damit zu tun, dass irgendwie ich, weiß nicht, 3 Tage auf einer Konferenz bin und dementsprechend 2 Tage irgendwie vollpacken muss, weil sonst geht sich die Woche halt nicht aus. Aber allgemein geht es darum, irgendwie wirklich auch gewisse Slots genau zu kreieren, um halt auch Fokusarbeit zu haben, um gewisse Dinge abarbeiten zu können. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor für mich persönlich. Ich selber bin irgendwie so vom Mindset her, mein E-Mail-Postfach muss immer möglichst leer sein am Ende des Tages. Das heißt, ich habe eine gewisse Ordnerstruktur in meinem Outlook, die sehr genau differenziert ist und versuche halt eigentlich immer alles am Ende abgearbeitet zu haben, dass ich irgendwie am nächsten Tag neu und frei starten kann. Ist so eine persönliche Macke von mir, glaube ich, und die ich immer habe und dann an der ich arbeite, was für mich ein wichtiger Punkt ist. Und dann natürlich allgemein halt auch irgendwie regelmäßig mit meinen Directs, meinen Kolleginnen und Kollegen irgendwie zu arbeiten. Was sind die Timelines für Feedback, das sie brauchen, für Sachen, die ich irgendwie kontrollieren soll oder auch irgendwie Feedback geben soll, Brainstorming-Sessions, die wir planen, damit ich halt nicht das irgendwie erst 2 Tage vorher erfahre und mein Kalender voll ist und dass ich halt auch dann mich genau einteilen kann, wann ich gewisse Dokumente reviewe, Präsentationen gemeinsam mit vielleicht Kolleginnen und Kollegen übe. Ich bin eher der Planungsmensch als der spontane Mensch. Da unterscheiden sich vor allem mein Mitgründer Peter und ich, sind da eher Gegensätze zu. Aber die Kombination beides zu haben im Leadership-Team ist auf jeden Fall auch sehr hilfreich, weil es dementsprechend unterschiedliche Perspektiven bildet. Also diverses Founder-Team, was wir auf jeden Fall haben von Charaktereigenschaften, Expertise etc., hat uns auf jeden Fall rückblickend betrachtet extrem viel geholfen.
Ich glaube, eine ganz wichtige Frage ist ja eigentlich, womit verbringt man eben noch so seine Zeit? Und gerade, du hast ja beschrieben, groß euer Unternehmen ist, wie stark du ja dann auch noch eingespannt bist. Insofern die spannende Frage, was tust du denn in deiner Fokusarbeitszeit? Also welche Themen, würdest du sagen, liegen da originär bei dir und sind dann eben auch von dir voranzubringen? Also was machst du da? Klassische CEO-Arbeit.
Genau, also ganz klassisch sind Themen auch, also wirklich jetzt ein absurde Themen, aber klassisches E-Mail-Abarbeiten. Natürlich kriege ich auch noch ganz viele E-Mails, die ich trotzdem beantworten muss und die irgendwie Anfragen an mich sind oder das, wo das vielleicht auch dann intern delegiert werden muss. Über unser Chatprogramm kriegen wir regelmäßig natürlich auch irgendwie Themen, die kommen, hier ist eine Eskalation, da läuft irgendwas in die falsche Richtung. Bei dem Projekt brauchen wir irgendwie dann Input. Wie gesagt, dann wir arbeiten viel mit, also wir arbeiten mit Notion als Knowledge Base bei uns, aber dann, wo dann Dokumente geschrieben werden. Wir wollen gerne dieses neue Programm launchen, dieses neue Produkt launchen. Das ist die Marktanalyse. Gibt es da Feedback zu? Sind da Fragen zu? Das sind Themen, die ich natürlich auch bearbeiten muss in diesem Zeitraum quasi dann, wo ich Fokusarbeit betreibe. Aber auch zum Beispiel selber Sachen vorzubereiten, wenn ich auf Konferenzen spreche, wenn ich, wie bei dir jetzt im Podcast sitze, wenn ich irgendwelche Vorträge irgendwo halte, Panel sitze, dann muss ich mich auch darauf vorbereiten, damit ich den Input, der gewünscht ist von der Seite, wo ich eingeladen werde, aber natürlich auch von uns, was wir gerne auch rüberbringen möchten, was uns auch wichtig ist, irgendwie zu teilen mit der Audience, die dann uns zuhört, auch mich damit zu beschäftigen. Das heißt, es kommt tatsächlich eine ganze Menge verschiedene Themen, auch sehr, sehr wechselhaft, weil es immer darauf ankommt, was gerade los ist, was in die Focus-Time fließt. Aber ich nutze die halt wirklich, um in der Zeit wirklich Dinge abzuarbeiten und halt auch dann ist auch quasi intern eigentlich den Leuten bewusst, dass ich in der Zeit dann nicht irgendwie kurz angepinkt werde wegen irgendwas Kurzem, sondern dass ich die Zeit wirklich nutzen kann, um fokussiert zu arbeiten und auch über einen längeren Zeitraum tiefer einzusteigen und darüber nachzudenken.
Mhm. Danke. Zum Abschluss, Kilian, deine wenn du jetzt die letzten 7 Jahre kurz zusammenfassen würdest oder beziehungsweise deine, ja, vielleicht nochmal wichtigsten Tipps für diejenigen, die jetzt mit ihrem Startup loslegen, wo du den größten Hebel sehen würdest, was dir am weitesten bringt, aus deiner Erfahrung heraus. Was möchtest du ihm mitgeben?
Das Wichtigste ist, glaube ich, wirklich Sachen auszuprobieren. Also bis heute ist das so und ich glaube, es ist eines der wichtigsten Learnings. Also möglichst schnell Sachen auszuprobieren und da ganz wichtig, bitte nicht eure Familie oder besten Freunde fragen, ob das cool ist, was ihr macht oder nicht, weil die werden euch immer sagen, ja, ist cool. Wir haben tatsächlich uns auf die Straße gestellt, irgendwelche Personen angesprochen und nach Feedback gefragt, nach Ideen gefragt. Das war so informativ für uns, weil wir auf einmal wirklich festgestellt haben, die Richtung vielleicht in eine Richtung ist vollkommen falsch, das braucht gar keiner. Und das ist so der klassische Fehler, den jeder am Anfang macht, weil man natürlich bespricht man es am Anfang mit der Familie und Freunden und ist gar nicht böse gemeint von denen, dass sie das so toll alles finden, weil sie vielleicht alles toll, was man macht. Aber meistens kriegt man halt nicht ganz ehrliches Feedback. Das ist, glaube ich, so der allererste Punkt und dann halt probiert Sachen aus, versucht erste, ja, man nennt es ja MVPs, also irgendwie erste so ganz kleine Trials zu machen, sammelt Feedback, fragt, was kann man besser machen und dann, ja, ich nutze wieder unser Principle, iterate, ne, verbessert ist, um das perfekte Produkt mittelfristig zu bauen über kleine Prozesse, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Dann sehr früh hiert die richtigen Leute und wie gesagt, seid euch auch nicht so schade, Sachen abzugeben. Solange ihr denkt, ihr könnt alles besser als andere, werdet ihr nicht erfolgreich sein, weil, wie ich erwähne es nochmal, niemand ist in allem besser als alle anderen. Es gibt immer Experten, die gewissen Themen besser sind. Umso früher ihr das merkt, umso offener seid ihr, Leute zu finden, denen Aufgaben zu geben, wirklich das Beste rauszuholen, was am Ende euch dann was weiterbringen kann. Das ist, glaube ich, so der zweite große Bucket. Und dann ist, glaube ich, als drittes, wenn man jetzt so das Unternehmenserfolg auch ein bisschen so betrachtet, die Kultur. Das heißt, wirklich zu überlegen, welche Kultur möchte ich aufbauen, wie möchte ich die Kultur leben. Die Kultur verändert sich auch, also auch unsere. Also wir hatten irgendwann, früher hatten wir Werte, jetzt haben wir Principles, um es irgendwie mehr actionable zu machen. Das ist auch ein Development-Prozess bei uns gewesen, was man irgendwie wirklich tagtäglich anwenden kann. Aber wirklich daran zu arbeiten, welche Kultur möchte ich etablieren und wie arbeite ich daran, dass diese Kultur auch gelebt wird. Weil in der heutigen Zeit sind wir alle so schnelllebig. Ich meine, die junge Generation wechselt irgendwie ihren Job normalerweise alle 1, 2, 3 Jahre. Das heißt, warum bleibe ich im Unternehmen? Weil ich die Kultur gut finde. Also weil ich das Produkt gut finde, die Kultur gut finde, vielleicht mein Team gut finde. Wegen dem Gehalt wechseln die meisten Leute wahrscheinlich eher als zu bleiben, weil man irgendwo anders ein bisschen mehr bekommt. Das heißt, man muss irgendwie einen Mehrwert etablieren und wenn man die besten Leute findet, dann muss man sie halt auch durch Kultur und durch die besondere Arbeitsatmosphäre, die man schafft, halt auch versuchen zu halten. Und das wäre, glaube ich, so der dritte Punkt, wenn ich jetzt nur 3 nennen darf, dann wären das so, glaube ich, die 3 Fokusbereiche.
Danke, Kilian. Vielen Dank für die Einblicke in deine Erfolgsgeschichte, in eure Erfolgsgeschichte und viel Erfolg in der Zukunft.
Ja, danke dir, René. Ich hoffe, dass etwas Interessantes dabei war und vielleicht auch ein paar Tipps genutzt werden können, um weitere tolle, spannende Unternehmen aufzubauen. Deshalb, ich drücke auf jeden Fall allen die Daumen und wünsche allen sehr viel Erfolg dabei.
Dem schließe ich mich an und danke euch fürs Zuhören. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche zu dem Podcast habt, schreibt uns einfach an podcast@für-gründer.de. Und natürlich freuen wir uns auch über Feedback von euch. Gebt uns gerne eine Bewertung auf dem Streaming-Portal eurer Wahl. Danke und bis bald.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.